Wilhelm, ich möchte dich mal langsam nach oben bitten. Bei uns alten Leuten dauert das immer ein bisschen länger, bis wir die Stufen hier schaffen, ne? Ja, hallo. 140 Jahre stehen hier. 140 Jahre wir beiden zusammen. Sieht man den Wilhelm nicht an, ne? Sagt er. Gut, Wilhelm. Wir haben ja jetzt einige Zeit zusammen verbracht und es war so eine gesegnete Zeit und ja, ich bin immer noch voller Freude, mit ihm zusammen sein zu dürfen, sich ausbauen zu dürfen. Das macht einfach Spaß und Freude und das wünsche ich Ihnen jetzt auch bei der Predigt.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, es ist für mich ein Genuss heute so zum Abschluss meiner Wolfsburg-Tage mit euch einfach zum Gottesdienst zu verbringen. Wie ist doch während des Lobpreises, ach, da fiel mir ein, wie Jesus zu den Verlorenen gesprochen hat. Er hat gesagt, kommt doch alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ist hier. Er ist hier. Und Jesus will uns heute Morgen erquicken. Und egal mit welchem Problem du auch jetzt hier sitzt, lass dich von Jesus Christus erquicken. Ihr Lieben, gestern wusste ich wirklich noch nicht, was heute passieren soll im Gottesdienst. Als ich heute Morgen wieder um 4 Uhr aufgestanden bin, ich habe das eigentlich Gottes gesucht, sage ich, Herr, was planst du denn? Und dann bekam ich 2 Bibelworte. Das eine Bibelwort ist im Johannesevangelium und das andere Bibelwort ist im Lukasevangelium. Wisst ihr, wenn die Menschen damals merkten, Jesus kommt, dann sind sie geströmt. Weil Jesus hatte einen Bekanntheitsgrad. Wenn Jesus kam, da wussten die Menschen, es gibt Heil. Da wussten die Menschen, es gibt Veränderung. Und die erste Bibelstelle, wo ich lesen will, die lesen wir im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Und da war Jesus damals an einem seiner Lieblingsorte. Fritz, er ging so gerne in die Synagoge. Da hat sich Jesus zu Hause gefühlt. Und Jesus lehrte am Schabbat in einer der Synagogen und siehe, da gab es eine Frau, und die war schon 18 Jahre lang, hatte sie einen Geist der Schwäche. Sie war zusammengekrümmt und sie war vollkommen gefangen und konnte sich nicht aufrichten. Als Jesus sie sah, sprach er, komm her. Und er sprach, Frau, sei gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie wieder gerade. Aber der Synagogenvorsteher war unwillig, dass Jesus am Schabbat heilte und begann und sprach zu der Volksmenge, an 6 Tagen sind es, an denen man arbeiten soll. Und nun kommt dieser und lasst euch heilen, aber doch nicht an dem Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, bitte nicht ein jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen und Esel von der Krippe los und führt ihn und tränkt ihn, diese aber eine Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, soll sie nicht von dieser Fessel gelöst werden, auch am Tag des Sabbats. Ihr Lieben, wenn die Jesus Christus unterwegs war, dann haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ihn verfolgt. Die haben immer wieder geschaut, gibt es eine Möglichkeit, dass wir diesen Jesus, von dem sie sagen, er ist der Messias, dass wir ihn irgendwie zu Fall kriegen. Da war Jesus in Nazareth. Jesus ging wieder in die Synagoge. Und einer der Synagogenmitarbeiter, die reichten ihm eine Rolle des Jesaja. Und Jesus macht die Rolle auf und dann liest er, der Geist des Herrn ruht aus mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Ihr Lieben, was Jesus damals gelesen hat, ist in meinem Leben original passiert. Ich bin gekommen, dass die Gefangenen los sein sollen. Als er alles fertig gelesen hatte, hat er die Rolle zusammengelegt und gab sie den Dienern und dann sprach er, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was war die Resonanz? Die wurden böse, die Pharisäer. Die wurden böse, die Schriftgelehrten. Und haben Jesus aus der Stadt getrieben und sie wollten ihm sogar den Hang runterstürzen. Die Bibel sagt, aber Jesus ging mitten durch sie hindurch. Ihr Lieben, können wir uns vorstellen, was es bedeutet, dass ein Mensch 18 Jahre lang gebeugt ist. Ich mache es euch mal vor. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst 18 Jahre lang so laufen. Was seht ihr da? Ihr seht nur die paar Quadratzentimeter um euch herum. Wie viele Menschen auch hier, ich weiß es, wie viele Menschen auch hier sind gebeugt, weil irgendetwas lastet auf ihren Schultern. Jesus sagt an einer Stelle, meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. Wie kommt es nur, dass wir immer wieder Dinge haben, die uns so niederdrücken und wir kommen nicht mehr hoch? Heute Morgen ist Jesus da. Und heute Morgen haben wir die Möglichkeiten, diese Lasten, die uns auferlegt wurden von irgendwoher, dass wir sie loswerden und dass wir endlich uns wieder aufrichten können. Ich sag euch, was glaubt ihr, wie glücklich, wie selig diese Frau war, als sie endlich sich aufrichten konnte und sie konnte in die Augen Jesu schauen. Schauen wir mehr in die Augen Jesu und schauen wir nicht so sehr auf unsere Probleme. Ihr Lieben, Jesus ist hier und Jesus möchte heute etwas tun. Oh, ich sag's euch, ihr Lieben. Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Es ist so wunderbar. Ich weiß nicht, warum der Herr das heute so will. Hermann, du bist da. Ich bin glücklich, dass du da bist. Der Herr hat dich hierher geschickt. Heute soll in deinem Leben was passieren. Oh, was sagt ihr? Ich sag's euch, wenn es um Jesus geht, dann platze ich hier vor Freude. Ich kann nicht reden. Ich kann auch nicht gut reden. Aber eines kann ich. Ich kann Jesus lieben. Ah, an die Bibel stellen. Was auch wichtig ist. Was auch wichtig ist. Jesus war wieder in der Synagoge. Oh, und die Menschen wissen. Mama! Ach, und Jesus da, da passiert immer was. Die erzählen uns Sachen, die wir noch nicht gewusst haben. Und Jesus ist in der Synagoge. Frühmorgens kam dann wieder runter in den Tempel, das war nicht mal nicht die Synagoge, es war der Tempel. Und das Volk kam zu ihm und er setzte sich und er lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten ihm eine Frau, Die war beim Ehebruch ergriffen worden. Und sie stellten sie in die Mitte und sagten: Meister, diese Frau wurde erwischt beim Ehebruch. Diese Frau erwischt beim Ehebruch. Mose sagt, sie soll gesteinigt werden. Was aber sagst du? Und Jesus steht da, schaut ihn alle an und danach bückt er sich und er schreibt was auf die Erde. Die Pharisäer sind ganz perplex. Meister, wir haben die Frau erwischt beim Ehebruch. Mose sagt, sie soll gesteinigt werden. Was aber sagst du? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Linke da vorne in den Blitz, catch ihn die Hunde. Und er sagt: Fritz, wenn ich gewusst hätte, was heute dran ist, was habe ich zu dir gesagt? Ich hätte gerne den Kiste Stein mitgebracht. Und ich hätte jedem von euch einen Stein gegeben. Und wenn es Thema heute ist, wirfst du den ersten Stein. Ihr Lieben, wie oft werfen wir in Gedanken aufeinander Stein. Und er bückte sich wieder und schwer auf die Erde. Und dann lesen wir, und dann ging einer nach dem anderen raus. Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Und jetzt war Jesus mit der Frau allein. Und er sagt: Hat dich denn niemand verurteilt? Sie meint ja niemand. So verurteile ich dich. Aber geh hin und sündige den Wort nicht mehr. Ihr Lieben, wir ahnen gar nicht, was da alles passiert. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren happy. Jetzt haben wir in Jesus genau da wollen, wo wir ihn haben wollen. Und wenn wir ihm diese Frage stellen, egal wie er antwortet, er tappt uns in die Falle. Er tritt in die Falle. Hätte Jesus gesagt: Jawohl, ihr Pharisäer, steinigt diese Frau. Dann hätten die sagen können: Was will denn dieser Jesus? Der bestätigt doch, dass wir die Hüter des Gesetzes sind. Hätte er aber gesagt: Oh nein, hab doch Erbarmen mit dieser Frau, steinigt sie nicht. Dann hätten sie sagen können: Dieser Jesus will der Messias sein oder redet gegen das Gesetz Mose, denn damals war noch der alte Bund. Der Vorhang war noch nicht zerrissen. Der Zugang zum Vater war noch nicht frei. Und ich sage euch, ihr Lieben, Jesus hätte werfen müssen nach dem Gesetz. Hausaufgabe verwiesen. Warum hat er nicht geworfen? Ich dachte, ich mache keine Ahnung. Es müsste. Ihr Lieben, oftmals, ich bin in vielen Veranstaltungen und ich gebe mein Zeugnis, ich bin der Bibelraucher, habt ihr schon mitgekriegt? Ja, ich bin Bibelraucher, ich habe die Bibel geraucht. Wir haben eines festgestellt: Ich habe das ganze Alte Testament geraucht. Ich kam auch zum Rauchen ins Neue Testament und wisst, was immer gesagt? Es schmeckt genauso wie alle. Ihr Lieben. Und es kommen immer wieder Menschen zu mir und sagen: Ach, weißt du, Wilhelm, ich bin so froh, dass wir nicht mehr im alten Bund leben. Jesus hat alles aufgehoben. Und das ist nicht wahr. Die Bibel sagt nicht, dass Jesus das Gesetz aufgehoben hat, sondern die Bibel sagt, Jesus Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Nehmen wir zum Beispiel, ich bin ja ein Totschläger, ich habe Menschen getötet. Und jetzt sagt doch die Bibel, du sollst nicht töten, gell? Und jetzt wird Jesus drauf angesprochen. Und dann sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, ihr habt gelesen, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer zum anderen nur sagt, du Narr, ist des Todes schuld. Ihr Lieben, Jesus hat manche Gesetze verschärft. Andererseits sagt er, ihr habt gelesen, du sollst nicht Ehe brechen. Wie viele Ehebrecher sitzen heute hier? Und sie fühlen sich noch im Recht. Ihr habt gelesen, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer nur eine andere Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Heute leben wir im Zeitalter der Liebe. Alles wird zugedeckt mit der Liebe. Früher war es so, da haben die Mädchen und die Jungs gewartet mit dem Heiraten oder mit dem Sex, bis sie geheiratet haben. Heute ist es Gesetz, wir dürfen auch schon vorher. Wir müssen ja einander zuerst ausprobieren. Nein, wir müssen zurückkommen in die biblische Ordnung. Ihr Lieben, diese kostbaren jungen Menschen verschleudern alles vorher und es bleibt nichts mehr für die Ehe übrig. Wir müssen lernen, unseren Kindern Vorbilder zu sein. Wir müssen lernen, ihnen das vorzuleben, was Jesus Christus uns gesagt hat. Sie schleifen nun diese Ehebrecherin da rein. Sie werfen sie direkt in die Mitte. Sie wollten der Frau Böses. Und es konnte der Frau nichts Besseres passieren, als dass sie diese Frau genau vor Jesus geworfen hat. Ich hab's euch gestern erzählt. War bei einem Vortrag. Und während ich spreche, geht die Türe auf. Und es kommt ein total betrunkener Mann rein. Kommt rein. Und hat gestunken. Und er legte sich vorne an den Altar. Und fing an zu schlagen. Und er schnarcht. Der Gemeindeleiter wollte ihn raustun und sagte, nein, lass ihn liegen. Gibt es was Schöneres, als in der Gegenwart des lebendigen Gottes schlafen? Gibt es was Schöneres? Ihr Lieben, ich muss euch noch was anderes erzählen. Wenn manchmal erzähle ich Sachen, die mache ich dir noch gar nicht. Ich wollte mal testen, wie reagiert eine Gemeinde auf Landstreich. Ich war eingeladen zum Gottesdienst. Aber ich setzte mich eine halbe Stunde schon bevor der Gottesdienst losging vor die Gemeindetüre. Hab einen alten Mann dran gehabt und hab ihn übergossen mit Schnaps. In meine Taschen habe ich Romadur reingemacht. Kennt ihr Romadur? Mit dem Schnittkäse. Ich habe furchtbar gerochen. Und hat vor mir hingereicht. Die Leute haben sich schon drin gewundert. Wo ich eigentlich so bin. Der soll nur predigen. Der sagte, warum sie mir nicht so weit weg, dass du dich nicht verläufst. Du bist ja wieder, der ist schon gar nicht da. Bin dann hoch in die Wohnung von dem Pastor, habe ich dann umgezogen. Und dann ging ich runter und wir haben dann die Einleitung gemacht, war Lobpreis. Dann kam ich auf die Bühne. Und er sagte, sag mal, habt ihr einen den Penner da draußen gesehen? Ja, und dann ging ich so weg. und wieder angeschaut hat und bis vor uns zu tun, weil ich schon schreckte. Da sage ich, ihr Lieben, ich war dieser Penner. Ich wollte sehen, wie ihr als Gemeinde reagiert. Und ich sage euch, ich bin schockiert. Und am allerschlimmsten war die Masse deine Frau. Ihr Lieben, aber die Gemeinde hat auch ihre Buße getan. Und heute macht diese Gemeinde ihre Türen auf für die Verlorenen. Was sagt Jesus? Geht hin an die Hecke. Geht an die Zäune. Geht dahin, wo die Verlorenen sind. Geht dahin, wo die Kranken sind. Wie viele sind krank hier? Was denkt ihr jetzt? Jesus ist heute da. Jesus will uns heute gut. Die Frau ist vor Jesus. Sie hört die Worte. Sie hört die Worte. Meister, wir haben diese Frau nicht beim Ehebruch. Mose, sie muss gestalten. Was aber sagst du? Sie war nicht das. Jesus, Ihr Lieben, die Pharisäer, die werden langsam unwillig. Stopp! Die Frau, ich habe die Frau bei der Ehe, gell? Wo war denn der Mann? Ich muss gerade eben gekommen. Wo war eigentlich der Mann? Eine Frau kann doch nicht mit sich selber Ehebruch betreiben. Wir Meister, wir haben sie erwischt. Was sagst du? Jesus sagt, wer unter euch unsündig ist, der werde den ersten Schatz. Und jetzt schaut die Frau auf Jesus. Und was sagt er? Und dann erlebt die Frau etwas, was sie noch nie in ihrem Leben erlebt hat. Sie schaute in die Augen Jesus. Ich kann dir sagen, wenn du in die Augen Jesu blicken kannst, dann verändert sich dein Leben total. Dann hat Sünde in deinem, in meinem Leben keinen Platz. Und jetzt verstehe ich auch das Bibelwort im 1. Johannes. Da sagt Johannes, der Mensch, der aus Gott geboren ist, kann die Frau schaut in die Augen Jesu und da sieht sie etwas. Klare, reine Augen ohne Sünde. Und im Stillen hatte sie sich sicherlich gedacht, wenn einer einen Stein werfen darf, dann ist es dieser Mann, den sie Jesus nennt. Wer ist ohne Sünde? Ihr Lieben, Jesus will. Wir haben jetzt 2 Tage durchgekaut, gell? Wir haben 2 Tage durchgekaut. Ich mache mal was. Wir wiederholen es. Wer von euch glaubt, dass es in der Welt immer dunkler wird? Macht die Hände hoch, dass ich euch alles sehen kann. Ganz genau. Wer glaubt, dass in der Welt immer dunkler wird? Auch am Freitagabend haben sie Hände hochgelegt. Wisst ihr, und ich habe mal gelesen, so während meines Bibelrauchens, ihr seid das Salz der Erde. Ja. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn ich jetzt das sehe, in der Welt wird es immer dunkler, und jetzt sehe ich, ihr seid das Licht der Welt, das stimmt was nicht. wenn Jesus uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, wie kann es sein, dass es in der Welt immer dunkler wird? Ja, das stimmt doch was nicht, oder? Das stimmt doch was nicht. Und wir haben ergründet, es liegt nur daran, dass es so dunkel ist in der Welt, weil wir Christen haben unser Licht verloren. Oder? Wir haben unser Licht verloren. Jesus sagt, wir sollen leuchten. Wir sollen keine großen Reden schwingen. Schon über 100 Jahre werden die Menschen totgeschlagen mit Worten. Aber die Welt will etwas sehen in uns. Jesus Christus. Und ich sage euch, am Freitag haben wir es gemacht. Das machen wir noch einmal. Für alle diejenigen, die am Freitag nicht da waren, lassen wir uns doch ganz neu von Jesus Christus entzünden. Es gibt ein wunderschönes Kinderlied. Da heißt es, Jesus heißt, ich leuchte mit hellem Schein. Wie ein kleines Lämpchen brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Jeder an dem Plätzchen, wo ihn Gott erstellt. Ihr Lieben, Freitagabend waren 9 meiner Jungs aus Hamburg. Menschen, die in Sünde lebten. Menschen, die in Robotleben waren. Menschen, die im Rotlichtmilieu unterwegs waren. Und heute dienen sie Jesus. Ist das nicht wunderbar?
Ja.
Ist das nicht wunderbar? Heute dienen sie Jesus. Und Jesus bückt sich wieder und schreit, und auf einmal geht einer nach dem anderen raus. Ich sage der Herr, warum gehen die raus? Die wollen doch ein Urteil. Warum gehen die raus? Und wisst ihr, was ich glaube? Die haben was erlebt, was sie noch nicht gewohnt haben. Es könnte so sein, gell? Der Erste, hört die Worte Jesu, wer unter euch ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Und dann auf einmal hat er etwas, was er noch nie gehabt hat, nämlich die Vision. Und er sieht vielleicht nur die 10 Gebote. Vielleicht sieht das nur, gell? Und er liest Gebot Nummer 1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und in seinem Herzen heißt es, schuldig. Gebot 2, schuldig. Gebot 3, schuldig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schuldig, schuldig, schuldig. Er hat es nicht mehr bei dir ausgehalten. Er musste rausgehen. Vielleicht der Zweite. Der Zweite vielleicht hatte in einer lauen Sommernacht vielleicht genau die gleiche Sünde begangen, die er jetzt dieser Frau vorwirft. Und einer nach dem anderen hat es nicht mehr in der Gegenwart des Herrn Jesus ausgehalten. Die Frau ist zusammengekauert. Die Frau wartet. Wann kommt der erste Stein? Wann? Es kommt kein Stein. Sie wartet, weil sie schaut so und sie wartet. Die Frau in der Synagoge, die steht da, wie soll es weitergehen? Kommt kein Stein. Fritz, warum ist kein Stein gefunden? Es hätte sein müssen. Jesus war da. Er war einer der höchsten Lehrer. Er kannte das Gebot. Ich habe nur 10 Jahre lang geforscht, warum hat Jesus nicht geworden, wie ich dann auch. Als das mit der Ehebrecherin passiert ist, war Jesus schon unterwegs nach Golgatha, um diese Sünde zu tragen. Und dann, was stand da geschrieben? Die Bibel sagt nichts drüber. Also an dieser Stelle sagt man nichts drüber. Aber du kennst nur wenig, Herr Pastor. Es gibt nur eine Stelle in der Bibel, wo das drin enthalten ist. Da heißt es, mein Volk will nicht mehr aufhören. Darum habe ich ihre Schuld und Schande in den Sand geschrieben. Ihr Lieben, ihr Lieben, meine Schuld hat Jesus getragen. Ich habe trotzdem eben gesagt, wie stehst du zur Todesstrafe? Ich sage, ich bin dafür. Oh, der hat mich ganz groß angeguckt. Ich bin für die Todesstrafe. Weil, egal wie wir hier sitzen, egal wie wir hier sitzen, wir alle haben den Tod verdient. Und es gab jemanden, der bereit ist, unsere verdiente Todesstrafe auf sich zu nehmen. Denn was sagt die Bibel? Der Mensch, der sündigt, muss sterben. Und Jesus Christus, hör mal, Jesus Christus hat für dich die Todesstrafe auf sich genommen, dass du frei sein kannst. Ist ja nicht wunderbar. Ihr Lieben, als ich damals mich bekehrt hatte, dann bekam ich viel Besuch auf einmal im Gefängnis. Vorher kam keine Sau, kein Mensch. Und jedoch einmal kamen viele Menschen. Und jeder hat so gut mit mir gemeint. Ist es bei euch auch so, dass immer wieder Menschen zu euch kommen, die so gut wie euch meinen, und die sagen, du hast vielleicht irgendein Problem, du liest doch mal das Buch von Joyce Meyer. Und der andere sagt, du, was du ganz dringend lesen musst, ist vielleicht Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Der dritte sagt, du, also wenn dir da geholfen werden soll, dann liest doch mal das Buch von Dr. Gerhard Bergmann. Und Dr. Blieg-Lähm und Dr. Backhulf und Dr. Oetker und wie diese ganzen Doktoren heißen. Ihr Lieben, wenn ihr in eurem Glaubensleben weiterkommen wollt, dann lest im Worte Gottes. Hermann, wenn du weh hast im Herzen, das kommt jetzt schon vor, ja? Hermann, wenn du weh hast im Herzen, dann nimm die Bibel zu an und du wirst getröstet sein. Der Herr wird dir groß dienen durch sein Wort. Auch klar, wenn du schier platzt vor Freude, weil du den Herrn so liebst und du gehst fast durch die Decke, lies, schlag dein Wort, komm es aus und der Herr holt dich wieder runter. Bitte aufbauen, Fritz. 3 Tage mit mir nach Hause aufgebaut. Ihr Lieben, und das hat mich damals gewundert, dass die mir alle sagten, ich soll irgendein Buch lesen. Und dann sage ich, aber Herr, man sagt doch, die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann glaube ich, dass du der Autor bist von diesem Wort. Warum soll ich ein Buch lesen von Dr. Blieg-Lähm und wie die ganzen Menschen heißen? Dann kannst doch du mir dein Wort aufschließen, weil du hast doch geschrieben. Und ihr Lieben, so lebe ich seit 47 Jahren. Jeden Tag lese ich meine Worte Gottes und ich sag's euch, wenn ich einen Tag versäumen würde, was ich nicht tue, ich wäre sofort wieder unterwegs, irgendwas Dummes anzustellen. Wir müssen, wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir sagen, wir sind Gotteskinder, dann müssen wir mit Jesus ganz eng wandeln. Es darf nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen reinpassen, so eng soll unsere Beziehung zu Jesus sein. Wenn der lebendige Gott mit Jesus Christus nicht seine Hände über mir hätte, ich wäre schon lange wieder in dieser Hände. Ihr Lieben, wir können nur geistlich existieren, wenn wir im Worte Gottes lesen, wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus und wenn wir Gemeinschaft haben auch in der Gemeinde. Wisst ihr, was ganz wichtig ist in einer Gemeinde? Ich weiß nicht, wie es hier ist, ich sage einfach nur so. Was ganz wichtig in einer Gemeinde ist, wir brauchen Gebetsstunden. denn die wahre Gemeinde trifft sich in der Gebetsstunde, weil die Gebetsstunde ist die wichtigste Säule einer Gemeinde. Nicht am Sonntag sich berieseln lassen, sondern wir müssen das Angesicht Gottes suchen, die Gebetsstunde, und beten und sagen, Herr, was können wir noch mehr für dich tun? Oh Herr, wir haben so viele Problemfälle, so viele Notfälle in der Gemeinde. Herr, wie sollen wir es ändern? Herr, wo kann ich eintreten für meinen Bruder? Wo kann ich eintreten für meine Schwester? Wo kann ich helfen? Herr, kann ich draußen was für dich tun? Herr, machen wir die Türen auf, dass die Verlorenen in die Gemeinde kommen können. Das ist unser Job. Und nicht irgendwelche eigene Meinungen zu verkündigen. Wenn wir verkündigen, dann verkündigen wir das Wort Gottes. Dann verkündigen wir das Wort Gottes. Ich sag's euch, ich war ja früher eiskalt. Und während ich das Alte Testament gelesen habe, ich hab's ja voller Hohn gelesen, voller Spott gelesen, und ich dann geraucht habe, mich hat nichts angesprochen. Wisst ihr, Frau Kollis hat so kostbare Bibelstellen, wo uns aufbauen, die uns weiterbringen. Kennt ihr das? Ich habe nicht von je und je gelernt. Darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Oder wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Die Taschenpower, gell? Vater ist der Kinder. Fangen wir doch heute ganz neu an. Fangen wir ganz neu an. Lassen wir die Probleme gehen. Ich sage euch, ich war ein Christ mit vielen Problemen. Das könnt ihr euch vorstellen, gell? Ich habe nicht gewusst, dass man als Christ sich nicht mehr schlagen darf. Auch wo ich bekehrt war. Ach, da hat er aufs Maul gegeben. Wisst ihr, wenn jemand was Falsches verkündigt hat oder gelogen hat, ja, da habe ich mich gewehrt. Und nach meiner Sache war ich im ersten Gottesdienst. Und der Pfarrer oder Pastor, was es war, der sagt, also das mit der Auferstehung und das mit der Jungfrauengeburt, das ist ein Märchen. Und dann bin ich aufgegangen und habe aufs Maul gehabt. Ich habe nicht gewusst, dass man es nicht darf. Ihr Lieben, wir müssen einander auch helfen im Glaubensleben. Wisst ihr, oftmals ist es so, jemand bekehrt sich und am nächsten Tag geht es schon los. Du darfst es nicht, du darfst es, du darfst es nicht, du darfst es nicht. Wir rufen die Hühner beim lebendigen Leib. Paulus macht es ganz anders. Der Paulus sagt, ich bin erstmal mit Christus gestorben. Und ich bin begraben in seinem Tod. Und wenn wir dann, der alte Mensch gestorben ist, dann können wir beginnen mit dem Rumpfen. Ich sag's euch, als ich mich bekehrt hatte, die haben mich zugenügt mit Dingen, die ich darf keinen Bart mehr tragen, das hat versteckt. Ich darf kein Cola trinken, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht. Ich war in einer Gemeinde eingeladen, eine sehr traditionelle, kennt ihr frühe Gemeinden? Sehr traditionell, und der Bruder sagt, oh, wunderbar, dass du hier bist und ich freue mich, aber bitte, setz dich nicht auf die Seite von den Frauen. Die haben ihren eigenen. Ich habe das gemacht und hat dann einfach auch gepredigt über gewisse Regeln in der Gemeinde. Und ich habe gesagt, wisst ihr, da gibt es so kostbare Kinder Gottes, die achten drauf, dass die Frauen ordentlich rumlaufen. Die Frauen müssen bedecken beim Gebet. Die Frauen müssen Kleider tragen. Die jungen Mädchen müssen Zöpfe haben, wenn sie ledig sind. Das wäre etwas, was nicht gelungen ist. Weil ich habe früher so den Menschen die Töpfe abgeschnitten. Aber die müssen Zöpfe tragen, müssen auch dicke Strümpfe tragen, geschlossene Schuhe tragen, weil eine Frau darf nicht unzüchtig rumlaufen. Und die gleichen Männer, die dieses ihren Frauen und Kindern aufbürden, stehen mit nacktem Oberkörper in ihren Vorgarten. Was ist da das? Wenn wir etwas wollen von unserer Familie, dann müssen wir Vorbilder sein. Ich sage euch, für mich war es wahnsinnig schwer, Vater zu sein. Denn mein Vater, wenn der mich irgendwie maßregeln wollte, dann habe ich in den Wald mitgenommen und habe mir den Kopf so lang gegen den Baum gedonnert, bis die Suppe runterging. Und so wollte ich nicht sein. Ich sagte, Herr, lass mich ein Vorbild sein für meine Kinder. Und was bei mir in der Familie ganz wichtig ist, schon immer mein Hauptthema, versöhnen. Vergeben. Auch den anderen um Entschuldigung bitten. Und aber es reicht nicht, dass die Kinder sich nur bei den Eltern entschuldigen, sondern auch die Eltern müssen sich bei den Kindern entschuldigen für den Mist, wo sie haben. Und ich habe eine falsche Entscheidung getroffen für meinen Sohn, aber auch 5 Jahre alt. Und ich wusste, es war falsch, und ich bin ins Kinderzimmer und sage ich zu Simon, wie dein Papa entschieden hat, das war nicht richtig. Kannst du mir vergeben? Willst du, wie mein Sohn reagiert hat? Der sagt, Papa, komm her. Der nächste auch und die andere Hand nach oben sagt, oh Jesus! Oh Jesus, du hast das Bekenntnis vom Papa gehört. Reinige ihn von Kopf bis Fuß in Jesu. Warum hat er das gemacht? Heute haben meine Kinder kein Problem, sie zu entschuldigen, weil sie wissen um die Kostbarkeit der Vergebung. Sie wissen um die Kostbarkeit. Ihr Lieben, das Glaubensleben ist nicht schwer. Oh, ist so schwer. Oh, so schwer vorzukommen, weil. Nein, das Glaubensleben ist einfach. Das Schwierige ist wir selber. Jesus hat den Tisch bereitet. Wir können den ganzen Tag nur nehmen vom Tisch, wo der Herr vorbereitet hat. Aber unser Problem ist, wir schauen immer auf den anderen. Ach, du verstehst das nicht. Agashi, du verstehst das nicht. Du verstehst das nicht. Und es wird sowieso der Bart mit etwas Größeres als Fleisch. Aber wenn du dann stumpf vom Strich der Maria in den Himmel 2 laufen, legen wir Bürger auf. Ihr Lieben, gehen wir ins Gebet miteinander. Suchen wir miteinander das Angesicht Gottes. Und ich kann euch versprechen, das verspreche ich jedem von euch, dem er schlecht geht. Wenn du das Angesicht Gottes suchst, vom ganzen Herzen. Er wird ändern. Ändere du deine Position. Und die direkt unterlegen. Ändere du deine Position, dann ändert Gott deine Situation. Und das ist meine Erfahrung, ihr Lieben. Im Gefängnis hatte ich keine Anfechtung. Bis im Gefängnis war es klar, so will ich jetzt die Bibel und wenn ich lache, dann ist aufs Maul. Mich hat keiner irgendwie blöd angemacht, weil ich jetzt in die Kirche gehe. Der Anstaltsleiter sagt, auf den müssen wir aufpassen. Jetzt macht er einen Ersatzmodus. Der Nachlass. Bitte, ich wollte einmal fliehen im Gefängnis. Wir waren 3 Gefangene und wir haben alles gut vorbereitet. Wir haben die Rasierklingen, haben wir die Decken ganz, ganz dünn geschabt. Grün eingefärbt. Toll. Der eine hat in der Schlosserei Schlüssel nachgemacht. Ich war für die Waffen zuständig. Ich habe in der Küche Brot geklaut und habe das weiche Innere rausgeholt und habe Revolver geformt und angestrichen mit Tusche. Die sahen echt aus. immer stark fliegen. Nein! Da ich auf so Mauer, da laufen ja die anderen mit den Maschinenpistolen, soll ich schwach ablösen. Da wurde die Munition gezählt und die Waffen gezählt. Selber 20 Minuten, um zu fliegen. Ich habe alles genau durchgeführt. Aber eines habe ich vergessen. Genau neben dem Gefängnis in Kursaal ist das Kreiskrankenhaus. Und immer nach der Visite, also meistens sind es ältere Damen, immer nach der Visite gehen manche auf den Balkon raus mit einem Fernglas und gucken, was so in der Anstalt passiert. Und wir gehen dann, also ich sag, wir rennen wieder hoch und schmeißen da unser Leintuch strikt über die Mauer. Oma steht da. Oma steht da. Ruft in der Anstalt an. Entschuldige bitte die Störung. Habt ihr gerade eine Übung? Da gehen drei Beamte über die Mauer. Da hat es nicht geklappt. Anstaltsleiter dachte, der plant wieder was. Das macht einer auf Waffenmusik. Und er merkte, der glaubt nicht. Er merkte, da ist Kraft. Wieso, wenn du sagst, du bist gläubig, dann muss auch eine Kraft. Herr, wenn wir in die Einwohnermeldungen gehen, 90% sind Christen. Ja? Ich bin Schwabe, habt ihr schon mal?
Ja.
Ja, ja, ne?
Ja.
Und der Schwabe sagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Also ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ich war eben in der Schweiz und ich durfte sprechen über das Thema: Vor Jesus sind wir alle gleich. Weißt du, ob ich jetzt in den Bankraum gehe, sehen wir ja aus, oder ob ich zu Oksana sage, blöde Kuh, die Speisen, weil brauchen wir Erlösung. Ich spreche: Vor Jesus sind wir alle gleich, dann schwingt eine alte Frau auf. Darf sich keine Unverschämtheit haben? Wie können Sie sagen, wir sind alle gleich? Das ist nicht möglich. Ich habe noch nie gestohlen. Ich habe noch nie einen Menschen getötet. Ich habe noch nicht einmal geflogen. Ich bin ein guter Mensch. Ich gehe seit 60 Jahren jeden Sonntag in die Kirche. Ich bin ein guter Christ. Und sage herzlich. Ich gehe seit 40 Jahren jeden Tag in die Garage.
Ich bin
immer noch kein Auto. Wenn du sagst, du bist ein Christ, dann musst du dein Leben Jesus Christus geben. Wenn du sagst, du bist Christ, dann brauchst du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Sonst bist du ein Nachtschatten jetzt. Aber kein Christ. Ihr Lieben, ich sage euch ganz ehrlich, wisst ihr, die ersten 8 bis 10 Jahre meines Glaubenslebens habe ich gebraucht, um einigermaßen geistliche Stabilität zu bekommen. Und ein Polizist kam ins Leben. Und wenn wir Sünde begehen, dann sollen wir das auch in Ordnung bringen, stimmt es? Es reicht nicht zu sagen, Jesus vergibt mir alle meine Sünden und dann ist Schluss. Nein, auch eine Art von Gutmachung. Aber wie willst du jetzt das gut machen, wenn du Jesus bist? Ich kann doch den nicht mehr so leben verwenden. Und 8 Jahre nach meiner Entlassung hatte ich die Möglichkeit, nach Österreich zu fahren. Ich habe die Familie besucht. Die Frau fragt mich noch, sie kommen aus Deutschland. Was wollen Sie mit mir besprechen? Oder mit uns besprechen? Da sage ich, ja, wissen Sie, Sie sind doch diese Familie, wo am 16. April 1971 Ihren Mann und Kinder den Vater verloren haben. Ich sage, das stimmt. Woher wissen Sie denn? Sind Sie? Ja, genau so war. Sind Sie, mein Mann war Polizist und dann musste zu einem Eintrag gehen. Ich war mit dem Kriegsbetrieb hochschwanger. Während mein Mann diese sexuelle Idee an. Und war ins Krankenhaus gebracht, mit Tatüter da. Komm direkt in den Kreissaal. Ich habe mein fünftes Kind geboren. Ich lege mir gerade mein Baby an die Brust. Kommt die Nachricht, mein Mann ist tot. Wissen Sie, irgendwas in den Kopf zu wahren, das gleiche Kind wird nie erleben, wenn der Kopf ist, im Arm hält und sagt, ich hätte ihn wieder. Meine Kinder haben keinen Ansprechpartner mehr, keine männlichen Ansprechpartner mehr. Für mich ist die wichtigste Stütze in meinem Familienleben weggebrochen. Es war so, als würde mir jemand gerade den Boden von den Füßen wegziehen. Aber wissen Sie, andererseits ist es so, wir sind eine gläubige Familie. Wir glauben an Jesus Christus. Und auch mein Mann war gläubig und wir haben den Glauben, wenn wir eines Tages von der Erde gehen, dann sehen wir ihn wieder im Himmel. Und seit dem Tag, vom 16. April 1971 bis zum heutigen Tag, beten wir jeden Tag für diesen Jungen, der damals das Auto gefahren hat, dass mein Mann und Leben war. Dass Jesus seine Seele rettet. Ich habe bis zu diesem Tag noch nie geweint. Es war ein Kind, wo nicht geweint hat, es war ein Kind, wo nie gelacht hat. Es war ein Kind, wo zu 100% geistig behindert war. Könnt ihr euch vorstellen, ich war geistig behindert. Heute ist jemand im Gottesdienst, der hat voll einen an der Waffe. Und Jesus hat mich besucht. Habt ihr Menschen erlebt, die extrem stottern? Ich war so einer. Ich habe extrem gestottert. Und die Menschen sagten, Wilhelm, du musst Zeugnis geben. Was Jesus getan hat. Ich sage, Herr, was soll ich machen? Ich kann ja gar nicht reden. Ich stotter so. Ich sage, ich kann euch nicht sagen, was der Herr mir meine Stimme gegeben hat. Aber einer hat doch schon mal gesagt, bin ich dazu gestorben. Ihr Lieben. Und ich habe geweint, geweint, geweint. Ich habe nicht gewusst, dass so viel Wasser in allen Menschen sein kann. Ihr sagt, ihr wisst nicht, ich bin genau dieser Jünger von damals. Ich kann Ihnen Ihren Mann nie mehr zurückgeben. Auch die Kinder kann ich niemals leben und auch den Vater zurückgeben. Aber ich bin gekommen, ich will mein Leben in Ordnung bringen. Und ich bin gekommen, um euch um Entschuldigung zu fragen. Könnt ihr mir vergeben? Es tut mir so leid, was damals, wo ich noch Jugendliche war, passiert ist. Und noch was. Jesus hat meine Seele geöffnet. Und er liegt dann dran, die Wüste um den Tisch. Kam um den Tisch rum. Und nahm mich in den Arm. Und sie küsste mich auf beide Wangen. Und sagte, Bruder, das ist die größte Gebetserhöhung, die wir in unserem Glaubensleben erlebt haben. Und natürlich, ihr Lieben, die Frau ist auch in der Lebendigkeit, die zu den 15 und Leben eine enge, enge Freundin hat. Ihr Lieben, und das kann kein Mensch mehr haben. Da ist ein lebendiger Gott dahinter, der Programm macht. Jesus will heute Morgen mit dir auch Programm machen. Jesus möchte, dass du heute endlich mal deinen Maul aufmachst, um alles Not und Elend rauszulassen. Zu mir sagt eine alte Frau im Schwedischen, ich kann halt besser Schwedisch sprechen. Ich sag's einfach auf Schwedisch, okay? Ich sagte, was soll ich denn immer, was soll ich denn machen mit meinen Sorgen? Ja gut, die Bibel sagt, alle Sorgen werden von ihnen sorgt für euch. Aber aber ich gehe es praktisch. Und diese alte Bäuerin, die sagt zu mir, ich sage nur Schwäbisch, nachher übersetze ich auf Deutsch. Und dann sagt sie mir, Wolsch, Buhr. Also Buhr heißt mein Junge. Wolsch, Buhr. Du musst deine Sorgen nehmen. Und du musst sie so lange ans Kreuzen, kann ich ein bisschen besser bringen. Das muss ich aber übersetzen. Ja? Mein Junge, du musst deine Sorgen nehmen. Und du musst sie so lange ans Kreuz werfen, bis sie daran kleben bleiben. Wollen wir noch heute Morgen unsere Not und unsere Sorgen und alles, was uns bedrückt, ans Kreuz werfen? Ziemlich die Möglichkeiten gewesen hier, für die Menschen, gell? Da hast du euch reichlich segnen. Eigentlich wäre jetzt erst die Einleitung verwendet. Ihr Lieben, ich habe mich so gefreut, in Wolfsburg zu sein. Ich habe Wolfsburg nie vergessen. Gestern habe ich eine wunderbare Erfahrung gemacht. Ich wurde eingeladen zum Wolfsburger Currywurst-Essen. Und ich habe festgestellt, wie schwer ich es mir gemacht habe. Das hat man gar nicht gesehen.